der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Beyond Sports. In unserer vierten Special-Folge widmen wir uns der Sportpolitik. Der Sport ist sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport ein wichtiger Teil der Gesellschaft, denn er verbindet über kulturelle, soziale und sprachliche Grenzen hinweg. Und dabei spielt auch die deutsche Sportpolitik eine mitentscheidende Rolle. Das sieht auch Philipp Hartewig so, der sportpolitischer Sprecher und Bundestagsabgeordneter der FDP ist.
Im Podcast sprechen wir mit Philipp darüber, was die Ziele und Aufgaben der Sportpolitik sind, wie das Leben eines sportbegeisterten Bundestagsabgeordneten aussieht, wie Sportdeutschland aktuell dasteht und welche Rolle der Randsport neben der Spitzensportförderung einnimmt. Ihr seht schon, wir gehen spannenden Fragen aus der Sportpolitik auf den Grund und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Servus Philipp, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo.
Ja, eine neue Beyond Sports Special Ausgabe bedeutet auch ein neues Namensorakel. Philipp, was bedeutet dein Name? Was hast du vorbereitet?
Politisch, hoch motiviert, interessiert. Liberal, international, pflichtbewusst und auch meistens pünktlich.
Stark. Da muss man ja dazu sagen, da waren jetzt drei Ps in dem Philipp. Dein Name endet ja mit zwei Ps am Ende und fängt mit einem P an.
Beim dritten habe ich mich auch schwer getan.
Das hast du auf jeden Fall stark gelöst.
Und pünktlich stimmt ja zumindest. Du bist zumindest zu unserem Termin auch schon mal pünktlich erschienen.
Ja, genau.
Das stört mich immer am meisten, wenn man das nach 4-5 Terminen am Stück ist, man nicht schafft, pünktlich zum Termin zu kommen. Aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden, aber das nervt mich dann schon, wenn es mal nicht gelingt, deswegen passt das doch ganz gut.
Ja, schön. Und bevor wir uns auch dem P wie Politik zuwenden, beziehungsweise dem Thema Sportpolitik oder der Beziehung zwischen Sport und Politik, wollen wir dich als Gast noch ein bisschen besser kennenlernen. Woher kommt deine Liebe zum Sport?
Das ist eine gute Frage, aber ich habe schon immer ein großes Interesse für eigentlich alle Sportarten gehabt. Also gerade wenn es im Fernsehen auch lief, gab es keine Sportart, wo ich ausgeschalten habe. Und von Olympischen Spielen bis natürlich auch viel Fußball schauen, andere Sportarten, aber auch zu allen Sportarten. Und ich bin nebenbei zum Beispiel als Schachspieler im Schachverein noch und gibt verschiedene Sportarten, die ich auch gern ausprobiere. Und bin seit vielen Jahren eher im Breitensport aktiv gewesen noch. Also bin auch noch bei mir in der Vorsitzender Kreissportjugend, da das auch noch großen Spaß macht zum Beispiel. Und habe dann auch im Studium mich mit weiteren Sportfragen mehr beschäftigt. Also gerade diese ganze Professionalisierung und das Thema Sportrecht, was für mich sehr, sehr interessant ist. Und bin froh, deswegen auch mit im schönsten aller Ausschüsse sein zu dürfen, im Sportausschuss.
Ja, das glauben wir dir. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass du auch gerne Sport ausübst, aber du bist ja auch jemand, der gerne Sport verfolgt. Gibt es da einen besonderen Sport, den du richtig feierst, oder bist du eher so ein Sportjunkie und schaust einfach generell gerne Sport?
Also ich schaue generell gerne Sport, aber wenn ich mir jetzt anschaue, welche Zeit ich in welchen Sport investiere beim Schauen, dann würde ich schon sagen, dass ich am meisten noch Fußball schaue.
Und was kommt nach dem Fußball?
Das ist schwierig. Also ich würde dann tatsächlich auch noch weiter die Teamsportarten sehen. Also dann vielleicht sogar könnte ich schon Basketball auf der 2 sein. Wintersport ist natürlich auch sehr weit vorn. Also das gerade im Winter, wenn am Wochenende nebenbei man ein bisschen Zeit hat, dann läuft der Bildschirm eigentlich durchgehend. Also von Biathlon bis Skispringen und Rodeln, da kommt auch viel zusammen.
Fühlen wir.
Und ansonsten das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht sind das tatsächlich die Sportarten, die dann am meisten laufen, aber es gibt tatsächlich eigentlich keine Sportart, wo ich ausschalten würde, wenn es kommt. Außer was ich, oder vielleicht doch was, wo ich mich sehr wenig anfreunden konnte, mehrere Stunden so nebenbei Golf laufen zu lassen. Das konnte ich ja nicht so richtig teilen, während ich zum Beispiel so 4, 5 Stunden nebenbei Tour de France laufen zu lassen schon sehr entspannend finde und da auch sehr intensiv mitfieber.
Beim Thema Golfen, da empfehle ich dir das Thema Minigolf. Das war unsere allererste Folge hier im Beyond Sports. Super spannend, da mal zuzugucken. Das wird nämlich auch professionell ausgeübt und da waren wir sofort mega begeistert. Und was ja auch noch mega begeisternd ist, ist, dass dieses Jahr ja noch zwei riesige Sportevents anstehen. Also erstmal die EM im eigenen Land und die Olympischen Sommerspiele in Paris. Auf was freust du dich mehr?
Schwierig. Also erstmal natürlich auf die EM, wobei wir haben tatsächlich vorher noch die Parlamentarier-EM. Das heißt, die spielen der Fußballmannschaft des Bundestags mit dem FC Bundestag. Und wir sind auch eine offizielle Nationalmannschaft und haben das internationale Parlamentarierturnier in anderthalb Wochen in der Schweiz, in Bern. Und das ist für uns erstmal das Wichtigste, das nächste Highlight auch, wobei ich bezweifle, dass wir unser fehlendes Talent mit Leidenschaft wettmachen können. Da braucht es dann auch diesmal 70 Jahre nach dem ersten Wunder von Bern ein neues Wunder.
Wie läuft denn das Turnier genau ab?
Es sind vier Mannschaften, also vier Parlamente, die gegeneinander spielen. Wir spielen, glaube ich, also an einem Wochenende und spielen zuerst gegen die Schweiz, dann, glaube ich, gegen Österreich und dann gegen Finnland. Und der Gewinner ist dann der Turniersieger. Und das genauso sind auch die Abgeordneten der anderen Länder, die Spieler. Und da kommt man doch am Rande der Spieler auch ganz anders ins Gespräch, als wenn man sich sonst mit im Anzug und Krawatte gegenüber sitzt. Dann ist es doch nochmal was anderes. Und dadurch, dass wir, nachdem wir letztes Jahr jedes Spiel verloren haben, dann sollten wir diesmal auf jeden Fall uns mehr anstrengen. Aber mal schauen, wie es wird, weil das erste Jahr, nachdem ich gewählt wurde, da haben wir immerhin gewonnen. Da sind wir inoffiziell Europameister geworden, damals sogar in Finnland.
Stark, aber auf jeden Fall mal Fingers crossed, dass das cool wird. Und jetzt musst du noch die Frage beantworten, EM oder Olympia?
Dann im Zweifel erstmal EM,
Okay.
weil die direkt vor unserer Haustür ist und man einfach
Ja.
sich mit viel, viel mehr Fragen auseinandergesetzt hat. Das ist ja auch so eine spannende Frage, was eigentlich alles dahinter steht, auch von politischer Seite. Das fängt ja von Sicherheitskonzepten an. Oft ja noch, auch wenn das hier schon ein bisschen her ist, vom Bewerbungsprozess, von der Bewerbung, geht dann halt über europaweite Ausschreibungen bis hin. Wir haben jetzt im Kabinett vor ein paar Wochen, wurde verabschiedet die Public Viewing Lärmschutzverordnung aus dem Umweltministerium, die jetzt noch vom Bundesrat zugestimmt werden muss, weil einfach sonst nicht nach 22 Uhr möglich wäre, Fußball zu schauen öffentlich und da auch laut Public Viewing anzubieten. Und auch solche Fragen stellen sich dann halt auch einfach mal der Politik, beziehungsweise auch das ganze Thema Kulturprogramm, das ganze Thema Mobilität in der Deutschen Bahn. Und deswegen würde ich sagen, jetzt erstmal Fußball-EM, wobei ich mich auch schon sehr auf die Olympischen Spiele und Paralympics freue. Also da ist man auch, also war ich schon immer begeistert und bin da auch damals als es in China war, irgendwie auch zeitig aufgestanden oder als es in Kanada war, dann sehr lang wach geblieben. Aber wenn man jetzt nochmal näher dran ist, auch viele Athletinnen und Athleten kennt, oder auch weiß, was dahinter steht an Vorarbeit, aber auch an Kosten. Ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, wie viel es kostet, Sendekosten für so ein Pferd oder so. Was ja auch was anderes ist jetzt in Paris, als es nach Tokio war. Dann fiebert man natürlich auch nochmal ganz anders mit.
Jetzt bekommen wir, beziehungsweise man ja auch generell nicht oft die Gelegenheit, mit einem Politiker oder Bundestagsabgeordneten persönlich zu sprechen. Willst du uns mal mit auf deine Reise in die Politik mitnehmen? Also wie bist du persönlich zur Politik gekommen?
Ich bin tatsächlich über die Schülervertretung dazugekommen, also schon relativ jung. Bin dann einem Jugendverband beigetreten und ein paar Jahre später auch der Partei und war dann auch neben Studium immer aktiv. Und ja, das war so mein Weg in die Politik.
Aber war das von Anfang
Kurz
an
vor.
dann so dein Ziel, auch mal irgendwann in den Bundestag einzuziehen?
Eigentlich nicht unbedingt. Also, ich wäre tatsächlich schon 4 Jahre vorher fast eingezogen, aber das war da auch nicht zwingend geplant. Da wollte ich eher meinen Beitrag leisten, dass wir wieder über 5% kommen, wieder im Bundestag einziehen. Und dann hatte ich für den Landtag kandidiert. Da war es tatsächlich durchaus geplant, dass ich mit einziehe. Wobei jetzt, wo ich dann gewählt wurde, hatte ich das auch eigentlich nicht vor. Also war noch gerade in meinem Referendariat und wollte die letzte oder die Wahlstation, die letzte Station kann man auch im Ausland machen und hatte da eine Zusage von der Kanzlei aus Asien. Aber da die Corona-Regeln so blöd waren, dass ich da 2 Wochen hätte in Quarantäne gemusst, hatte ich dann und der Wahlkreis frei war und immer wieder gefragt wurde, ob ich nicht doch kandidieren will und wahrscheinlich andere schon ein Jahr vorher aufgestellt haben und das vielleicht der von uns der letzte freie Wahlkreis vor der Wahl noch war, habe ich dann relativ spontan gesagt, na gut, dann kandidiere ich doch und so kam es dann dazu, aber das war jetzt nicht der Plan, dass ich Mandatsträger werden wollte und ja, bereue es aber trotzdem nicht, dass ich mich vor ein paar Jahren doch aufstellen lassen habe.
Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über dich recherchiert und haben auch ein bisschen deinen Insta-Kanal durchforstet. Da sieht man ja auch viele Videos, die du gepostet hast, wie du ja vor dem Kabinett sprichst. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du im Bundestag stehst und so dieses Wort an alle richtest? Also wie aufgeregt warst du da am Anfang und bist du es jetzt immer noch?
Also ich glaube, man ist immer ein bisschen aufgeregt, wahrscheinlich auch, oder es wäre komisch, wenn es nicht, wenn's nicht so wäre. Im Plenum selbst ist es schon noch was ganz Besonderes, weil ich mir auch manchmal so überlege, weil es ein großartiges Gebäude ist, ein historisches Gebäude, und wenn man überlegt, dass man ja auch ja, Teil eines Verfassungsorgans dabei ist und man auch sieht, wie viele dann ja auch zuschauen oder was man ja auch an Feedback bekommt, dann ist es schon was Besonderes. Am ersten Mal war ich schon noch stärker aufgeregt. Vor allem aber auch, weil man ganz, also ich kann immer noch ganz schwer einschätzen, wie ich dann genau auf 3 Minuten Punkt Punkt komme oder 4 Minuten oder 5 Minuten, auch wenn ich mir das vorher immer schon mal im besten Fall ein paar Mal durchspreche und dann weiß, okay, da komme ich ungefähr raus. Aber man kann es doch schwer einschätzen, aber es ist immer noch was Besonderes und das, glaube ich, bleibt aber auch was Besonderes, weil es halt auch ein besonderer Ort ist.
Aber es macht ja schon auch Spaß, oder?
Ja, definitiv. Also das ist schon großartig, wobei ich nicht der bin, der zwingend da immer jede Woche reden muss. Aber das, also das Besondere ist ja auch alles, was noch drumherum ist. Und natürlich auch, es hat Vor- und Nachteile, wenn man in einer Regierungskonstellation ist. Der Nachteil natürlich, dass man extrem viele Absprachrunden hat und manchmal auch nicht 100% frei ist. Aber das Schöne ist halt, dass man auch wirklich Sachen bewegen kann. Und wenn man sich halt in der Verhandlung durchsetzt oder wenn man es verhandelt, dann wird es halt Realität. Und wenn man dann manchmal überlegt, was das für Auswirkungen hat, also zum Beispiel eins meiner ersten Gesetze, die ich verhandelt habe, war eine Änderung im BGB zum Thema Vereinsrecht, weil ich bei uns im Rechtsausschuss sogenannter Berichterstatter für Vereinsrecht bin, dass die Übergangsregelung zur digitalen Mitgliederversammlung für Vereine ins BGB dann geschrieben wurde und war jetzt stilistisch nicht die schönste Variante am Ende, aber wenn man überlegt, dass trotzdem jetzt digitale oder hybride Mitgliederversammlungen auch ohne Satzungsänderung möglich sind und das einfach mal 86 oder über 86.000 Sportvereine grundsätzlich betrifft, dann ist das schon, ist schon toll. Oder wenn auch so Projekte im Haushalt drin sind, die ohne einen dann nicht gekommen sind, wären, das ist schon echt was Besonderes, besonders Schönes.
Das siehst du ja quasi immer auch auf sehr, sehr großer Ebene, dass du mit deinem, ja, mit deinen Tätigkeiten noch was bewegen kannst. Das ist ja auch echt eine tolle Sache.
Man macht das ja auch nur, weil man was verändern möchte, was verbessern möchte. Und wenn man dann danach wieder draußen ist und in einem anderen Bereich arbeitet, dann will man ja auch rückblickend sagen, okay, es hat sich gelohnt, dass man da auch die Zeit im Bundestag verbracht hat und sich eingebracht hat. Und da freue ich mich über jeden Punkt, wo ich weiß, okay, da hat man was verbessert und das wäre jetzt ohne einen vielleicht nicht gekommen.
Jetzt ist deine Partei die FDP. Warum passen Philipp Hartewig und die FDP so gut zusammen?
Was mich anspricht nach wie vor ist, dass eben das Thema Freiheit und Liberalismus nicht nur auf einzelne Themenfelder bezogen wird, sondern halt egal, ob im wirtschaftlichen Bereich, im gesellschaftspolitischen Bereich, dann dazu natürlich eine gesunde, skeptische Einstellung, was das Thema auch Einstellung in Bürgerrechte angeht. Also gerade in der Corona-Zeit ist mir das mal bewusst geworden, ohne dass man jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert, trotzdem sehr skeptisch ist, wenn es um Eingriffe geht in die Rechte der Bürger, und macht die FDP einzigartig, und da kann ich schon, fühle ich mich nach wie vor sehr, 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 sehr wohl und ja, auch eine gesunde Einstellung zum Thema Leistung, was ich manchmal auch sonst vermisse von der Einstellung, das macht, glaube ich, auch uns sympathisch.
Würdest du sagen, dass du jetzt mit dem Job als Bundestagsabgeordneter deinen Traumjob gefunden hast?
Derzeit würde ich schon sagen, ja. Also macht das zumindest sehr, sehr großen Spaß.
Lass uns mal noch einen Blick auf die Verbindung zwischen Sport und Politik werfen, weil wir glauben, dass viele gar nicht so viel mit der Rolle der Politik im Sport anfangen können. Philipp, ganz simpel gefragt, warum und wie fördert der Staat den Sport eigentlich?
Das muss man tatsächlich differenzieren zwischen die Ebenen und auch die Bereiche. Grundsätzlich so kann man sagen, Breitensport ist Sache von den Ländern und Kommunen von der Aufgabe. Wir sind als Bund in erster Linie für den Spitzensport zuständig. Das ist im Grundgesetz jetzt nicht ausdrücklich geregelt. Da gibt es sich aber Kraft Natur der Sache oder aufgrund auch des Bundesinteresses. Dabei muss man aber sagen, dass wir nicht nur für den Spitzensport zuständig sind, natürlich auch den Sport nutzen in den verschiedenen Bereichen, auch als Träger von Werten, ob im sozialen Bereich oder zum Beispiel im Außenministerium oder im Einzelplan des Außenministeriums im Haushalt. Zum Beispiel die Internationale Trainerakademie in Leipzig, auch ein tolles Projekt und seit vielen Jahrzehnten etabliert, haben natürlich auch in den Bereichen, zum Beispiel im Verteidigungsetat, einerseits das ganze Thema Sport in der Bundeswehr, aber auch natürlich die Sportfördergruppen. Und so zieht sich das Thema Sport durch alle Ressorts. Zum Beispiel konnte ich für die Sportvereine im Vereinsrecht mehr im Rechtsausschuss machen, als jetzt wir federführend im Sportausschuss machen. Aber im Sportausschuss liegt natürlich in erster Linie, sind wir zuständig für den Spitzensport. Das heißt, alles, was grundlegend das Thema Förderung angeht, ist auch das größte Problem. Also allein über Bürokratie im Spitzensport könnte ich euch 2 Stunden erzählen oder ein Buch schreiben. Da gibt es so viele absurde Beispiele. Das kann man eigentlich niemandem erzählen, dass das im Spitzensport, wo es um absolute Effizienz und Leistung geht, dass wir uns da so selbst einengen. Aber dann natürlich der Riesenkomplex auch Integrität im Sport, was ein großer Bereich ist, von auch Wettbetrug bis Doping, finanzieren ja auch die NADA in wesentlichen Teilen. Dann das ganze Thema Sportgroßveranstaltung ist natürlich ein sehr, sehr spannender Komplex, von Bewerbungen bis hin zur Durchführung. Gerade bei Bewerbungen haben wir ja auch einen ganz guten Lauf. Also wenn ich allein an Weltmeisterschaften in den nächsten Jahren denke, wir haben die Handball-WM 27 bzw. 29 noch mit Frankreich zusammen. Wir haben, ich glaube, jetzt am 17. Mai die Entscheidung zur Frauenfußball-WM. Da bekommen wir die hoffentlich auch mit Belgien, Niederlande für 27 zusammen. Wir haben Eishockey-WM 2027 bei den Männern. Bei den Frauen bekommen wir die vielleicht noch von Kanada. Wir haben jetzt auch bestimmt, ja, also es geht ja ein bisschen zu turnrhythmischer Sportgymnastik. Haben wir auch in dem Jahr dann da Reit-WM kommen nach Deutschland. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Wettkämpfe, die auch vor uns liegen. Und das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld. Aber da ist die Sportpolitik schon viel, 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 viel komplexer oder vielseitiger, als man jetzt auf den ersten Blick vielleicht denken mag.
Können wir nochmal so rein zur Einordnung nochmal so drauf gucken, wo der Sport eigentlich in der Politik angesiedelt ist? Also gibt es da ein richtiges Ministerium für Sport oder wie sieht es aus?
Ein Ministerium für den Sport gibt es nicht. Wir sind für uns ist zuständig das Bundesinnenministerium. Die haben eine extra Sportabteilung, sind eigentlich auch für die Koordination zuständig. Und genau, da gibt es dann im Etat des Innenministeriums, der Einzelplan 6, gibt es dann eine Titelgruppe, wo insbesondere die Sportmaßnahmen sind. Das ist Titelgruppe 2. Genau, deswegen ist es auch im Innenministerium angesiedelt. Und es gibt auch einen Staatssekretär, der für den Sport mit zuständig ist im Innenministerium. Damit ist die Bundesinnenministerin auch Sportministerin.
Und wenn man es jetzt leicht verständlich erklären müsste, was sind die Ziele der deutschen Sportpolitik?
Bezogen auf den Spitzensport, dass wir ein viel, viel effizienteres, schlankeres System der Sportförderung schaffen, was Möglichkeiten erweitert, auch zu Spitzenleistungen zu kommen und möglichst viele Sportgroßveranstaltungen, die gut laufen, nach Deutschland zu bringen.
Cool, also letzteres haben wir jetzt gehört, Ziel abgehakt, oder?
Ja, aber das ist man ja nie fertig. Also nach dem Event ist vor dem Event und dann haben wir ja echt viele. Also allein dieses Jahr hatten wir schon mit der Handball-EM, mit der Rodel-WM, mit der Bob-WM, mit der Badminton-EM. Da haben wir ja richtig viele Sachen auch schon gehabt und da freue ich mich immer über jedes Ereignis, was wieder kommt. Aber wir haben ja auch wirklich gigantische Turniere vor uns, also zum Beispiel die World University Games in ein paar Jahren im Rhein-Ruhr. Das wird ja auch, ich glaube, weiß nicht, das zweite oder drittgrößte Event nach den Olympischen Spielen. Was dann nach Deutschland kommt, das sind natürlich auch sind großartige Projekte.
Es zeigt, dass Deutschland auch ein sportverrücktes Land ist.
Ja.
Jetzt hast du persönlich ja mit Sport und Recht 2 Bereiche, auf denen der politische Fokus deiner Arbeit liegt. Schaut man sich jetzt online dein Profil an, dann steht da sportpolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten. Stellen wir uns jetzt mal vor, du müsstest deinen Job in einer Stellenanzeige formulieren. Wie würdest du dein Arbeitsprofil beschreiben?
Ich interpretiere meine Rolle so, bin als Interessenvertretung für den Sport und die Kraft des Sportes viel zu bewegen, um das in die Tat umzusetzen. Also der Sport ist auf jeden Fall der schönste Bereich, auch im Vergleich zu den kleinen Sachen. Also neben Rechtsausschuss bin ich zum Beispiel im Geschäftsordnungsausschuss oder im Wahlprüfungsausschuss, also habe für die Fraktion die Berliner Wahlprüfung bis nach Karlsruhe gemacht. Und da ist es nach solchen Sachen dann immer wieder schön, auch sich um Sport kümmern zu können, weil da kann man halt auch mit wenig Einsatz teilweise sehr, sehr viel bewegen. Zum Beispiel war ich jetzt am Freitag wieder bei der Abschlussveranstaltung von Jugendturnier für Olympia. Ein großartiger Wettbewerb, die Bundesfinals, die zweimal im Jahr in Berlin stattfinden. Und wenn man da in einer Halle mit 3000 Schülern, die jeweils aus ihren Landesfinals sich qualifiziert haben, sitzt, dann merkt man auch mal, was für eine Kraft auch der Sport hat, was er bewegt und was für eine Begeisterung er auch relativ einfach hervorrufen kann.
Ja, du selbst sagst ja auch, dass Sport ein richtiges Herzensthema für dich ist. Es war das gerade schon eigentlich ziemlich schön erklärt mit der vollen Halle und den ganzen Schülern. Sag uns doch nochmal, was du denkst, welche Rolle der Sport deiner Meinung nach in der Gesellschaft einnimmt.
Eine Rolle, die in allen Bereichen eine unfassbare Kraft entfalten kann. Also das fängt an im Bereich Integration, geht auch im Bereich soziale Integration, geht dahin natürlich das ganze Thema Gesundheit, wo das in allen Altersschichten, in allen Bereichen eine Riesenrolle spielt. Ich finde es auch großartig, mit den Verbänden im Fitnessbereich zusammenzuarbeiten. Wir haben neben dem Riesenkomplex organisierter Sport, haben wir natürlich auch, ich glaube, jetzt 11,3 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios in Deutschland. Und auch da ist der Altersschnitt relativ groß, wenn man sich anschaut, eine alternde Gesellschaft, wo es auch viel um Prävention dabei geht. Wir haben aber auch das ganze Bereich, wir diskutieren ganz viel über das Thema Demokratieförderung, über das Thema auch gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und da stehe ich manchmal dem einen oder anderen Programm kritisch gegenüber, weil ich ja nicht glaube, dass viele Geld wirklich den Effekt bringt. Aber wenn ich mir dann den Sport anschaue, wo diese Werte, ob das Toleranz ist, gegenseitiger Respekt, Wertschätzung, auch Demokratie überhaupt, demokratische Prozesse, dann wird es im Sport, ohne dass ich da irgendwas zusätzlich als Sonderprogramm machen muss, einfach gelebt. Und auch da erreicht der Sport viel, viel mehr, als das mit anderen Mitteln möglich ist. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der Sport in allen Bereichen auch ein wesentlicher Faktor sein kann. Vorhin hatte ich ja das Thema Entwicklungshilfe auch angesprochen. Auch da kann der Sport viel bewegen, auch mit Sportgroßveranstaltungen zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt. In ein paar Jahren findet auch die größte Veranstaltung, die größte Sportveranstaltung in Afrika zum Beispiel statt, die Olympischen Jugendspiele in Senegal. Also noch mit noch mehr teilnehmenden Ländern als damals die Fußball-WM 2010 in Südafrika. Und da hat natürlich der Sport eine Kraft auch, was er entfalten kann, wie kein anderes Ereignis das könnte. Und deswegen sollte man den Sport auch in allen Bereichen nutzen.
Ja, jetzt haben wir bei uns in unseren Special-Folgen eine Besonderheit. Und zwar gibt es bei uns die KI-Frage. Das heißt, wir haben KI dein Profil gegeben und gefragt, hey, gib uns eine Frage, die du gerne Philipp Hartewig stellen willst. Und das ist die Frage:
Wie sieht das Leben eines sportbegeisterten Bundestagsabgeordneten aus? Schaffst du da den Spagat zwischen Büro und Besuchen bei Sportveranstaltungen?
Ganz kurz abwechslungsreich. Also von Frustrationsmomenten zum Beispiel zum Thema Bürokratie bis hin zur puren Begeisterung, wenn man bei Sportveranstaltungen ist. Und da ist sowohl eine Mischung bei Terminen wichtig, zwischen Büroterminen und auch vor Ort bei den Wettkämpfen, aber auch der einzelnen Themen und der Sportarten, also die Themenvielfalt auch oder die Sportartenvielfalt ist großartig und so sieht der Alltag aus und wenn ich es möglich machen kann, versuche ich auch möglichst oft auch bei Wettkämpfen direkt vor Ort zu sein, weil dann kriegt man nochmal ein direktes Feedback und dann nimmt man das nochmal ganz anders auch wahr.
Was uns jetzt natürlich auch noch interessiert, ist die Frage, wie gestaltet sich denn bei dir der Austausch zwischen den anderen Parteien und den anderen Politikern? Weil es ist ja wahrscheinlich immer kein Alleingang, was du da machst.
Genau, also das ist im Sportausschuss sowieso alles ein bisschen entspannter als in anderen Ausschüssen. Das heißt, noch stärker als in anderen Ausschüssen wollen wir alle in dieselbe Richtung. Und deswegen sind wir eigentlich auch alle im Sportausschuss per Du. Und man trifft sich ja auch sowieso bei den Veranstaltungen, arbeitet sehr viel zusammen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Miteinander und auch wirklich fraktionsübergreifend arbeitet man an Themen zusammen, also nicht nur auch in der Regierungskonstellation, sondern ich habe auch bei mehreren Themen schon gemeinsame Briefe oder Nachrichten nochmal geschrieben mit Unionsabgeordneten. Und da arbeitet man schon sehr eng zusammen, weil es da sehr, sehr stark um die Sache geht. Und an einem erfolgreichen Spitzensport oder an einer erfolgreichen Sportlandschaft haben wir natürlich alle ein sehr großes Interesse.
Ja, jetzt haben wir gelernt in den letzten Minuten, die Politik ist ein wichtiges Instrument in der Sportförderung. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ehrlich an. Wie sieht deine aktuelle Einschätzung zu Sport Deutschland aus? Wie gut oder beziehungsweise wie schlecht stehen wir da?
Also ich beziehe mich mal auf den Spitzensport insbesondere, weil Breitensport können wir auch sehr viel eingehen von Schulsport, Bewegungsmangel und so weiter, aber es ist ein sehr weites Feld und da sind wir als Bund, wie gesagt, nicht zuständig, aber der Spitzensport ist auch in einem Zustand, der sehr bedenklich ist. Es fängt an von auch von der Breite, wo es losgeht und wir haben ein System oder ein Fördersystem, was keinerlei sportfachliche, strategisch übergeordnete Steuerung hat. Wenn man sich auf die letzten 10, 15 Jahre die Entwicklung der Investitionen anschaut, ist die diametral anders wie dann die Ergebnisse. Wir haben ein System, was extrem bürokratisch ist. Vielleicht, ich bringe doch mal ein paar Bürokratiebeispiele.
Das sehr gerne. Jetzt,
2 Minuten dauern, aber das muss man auch mal verstehen. Das muss man mal von der Dimension gehört haben. Also wir haben zum Beispiel 2 Bundesinstitute, die wir finanzieren. Das Institut für angewandte Trainingswissenschaften, das IAT in Leipzig und das Institut für Materialwissenschaften, das FES in Berlin. Übrigens, beide wären gute Partner auch für den Podcast. Die können beide sehr viel spannende Sachen erzählen. Und die beiden Institute finanzieren wir, die machen großartige Arbeit, aber durch die Projektanträge, also die machen jeweils mit den Fachverbänden auch oder machen am Ende aus, wie die Projekte aussehen, aber das sind die Projekte mit den Anhängen haben zusammen einen Umfang, ich glaube beim IAT von über 1200 Seiten und beim FES von über 2100 Seiten jedes Jahr. Schaue ich mir an, wir haben 6 oder 7 Transferpunkte, bis es überhaupt zur normalen Verbändeförderung, was der größte Batzen der Förderung ist, kommt. Das heißt, erstmal gibt es es beginnt immer mit Strukturgesprächen zwischen DOSB und Fachverband und, so, und dann geht es immer weiter und irgendwann mal erfolgt die Förderung dann über das Innenministerium bzw. über das Bundesverwaltungsamt. Wir haben inzwischen seit ein paar Jahren eine Einzelmaßnahmenförderung. Das führt zu solchen Stilblüten, wie der Deutsche Ruderverband mir vor kurzem erzählt hat, dass die früher einmal im Jahr Nahrungsergänzungsmittel gekauft haben. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt müssen sie für jede Maßnahme die einzeln beantragen und einzeln abrechnen, was natürlich viel, viel teurer ist, als wenn man jetzt am Anfang, keine Ahnung, 20.000 Müsli-Riegel kauft. Dann Trainingsmaßnahmen oder ganz viele Maßnahmen, zum Beispiel Trainingsmaßnahmen müssen ja relativ schnell mal verschoben werden. 3-tägiges Trainingslager, kein Schnee da oder Wettkampfplan ändert sich. Geht natürlich nicht, das 2 Tage nach vorn zu verlegen alles, sondern muss alles abgesagt werden, neu beantragt werden. Wir haben Stellenpläne, auch bei den Instituten, wo man früher eher mal schnell noch reagieren konnte, muss man ja auch manchmal, da ist jetzt irgendwie, stehen Olympische Spiele an in der Sportart, da brauchen wir jetzt mal mehr Kapazitäten, weil wir hinterher hängen. Bis wir die Genehmigungen haben, auch über die Akteure, die zustimmen müssen, dauert das 1,5 Monate teilweise. Würden ja nicht nur olympische, sondern auch nicht olympische Verbände. Das heißt, die kriegen ja relativ wenig. Die haben aber eine Anteilsfinanzierung und dadurch, dass das anteilig in jedem Bereich gedeckelt ist, ist es aber halt unfassbar bürokratisch. Das heißt, früher haben die nach eigener Angabe 10 Seiten ausgefüllt, jetzt sind es über 120 Seiten. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, auch nachzusteuern, wenn es in Verbänden nicht funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass wir über eine Reform auch mit mehr Flexibilität schaffen, dass wir sagen, okay, wenn es dann nicht läuft, dann müssen halt die Züge dann ein bisschen enger eingezogen werden. Wir haben Obergrenzen für oder Gehaltsobergrenzen bei Trainern, die seit 2015 nicht angepasst wurden. Total absurd. Wir haben bei Sportgroßveranstaltungen haben wir viele Sonderposten, aber in der grundsätzlichen Förderung ist es auf 150.000 Euro gedeckelt bei Weltmeisterschaften. Das ist erstmal nichts im Vergleich zu dem, was also Gesamtumsatz ist. Das sind ja oft, zum Beispiel bei der Basketball-EM damals waren es auch so 19, 20 Millionen, also die 150.000 machen nichts aus, aber das ist eine Fehlbetragsfinanzierung, sodass das totale Unsicherheit bringt, man jeden Beleg aufheben muss, dass es dann halt austariert ist, dass es dann halt um die Fehlbeträge geht, aber es ist überhaupt nicht möglich, überhaupt ein bisschen Gewinn zu machen, während das ja sogar positiv ist, also gerade bei so einer Rodel-WM oder so, würde das ja dann eher dem Nachwuchs oder der Bahn zugutekommen, wenn man das einfach eine Festbetragsfinanzierung umbauen würde, hätte man halt auch das viel, viel flexibler. Und so kann ich jetzt 2 Stunden über viele Beispiele sprechen, warum das System einfach extrem unflexibel ist. Wir haben jetzt einen ersten Entwurf, dass wir zum Beispiel anfangen wollen, dass die Förderung auch überjährig möglich ist. Das heißt, jeder Sportfachverband plant ja in Olympiazyklen und nicht in einzelnen Jahren, dass das auch mitgenommen werden kann oder dass es halt in diesen eher in den Zyklen ist, dass auch das Geld disziplinübergreifend verwendet werden kann, also gerade Leichtathletik oder so, macht das ja absolut Sinn und dass man dann natürlich nochmal drüber nachdenken muss, wo man noch mehr Flexibilität reinbekommt. Aber dieses System ist unfassbar bürokratisch. Wir haben ein Problem bei verschiedensten Stellen, auch insbesondere das Thema Trainer, Trainerausbildung, haben wir viel Substanz in den letzten Jahren verloren. Natürlich Thema Trainergehalt ist ein Riesenproblem, wo sich seit vielen Jahren nichts getan hat. Jetzt mal über die Inflationsprämie ein bisschen was, aber das ist auch nicht wirklich wettbewerbsfähig. Ich glaube, Sportstätten sind wir an einem guten Zustand, aber Thema Bundesstützpunkte müssen wir uns auch nochmal anschauen. Das ganze Thema wissenschaftliche Begleitung, wo wir, glaube ich, solide sind, aber auch nicht, wir müssen ja mit dem Anspruch, wollen ja mit dem Anspruch reingehen, mit die Besten der Welt zu sein. Deswegen würde ich sagen, stehen wir jetzt auch so ein bisschen an einem Scheideweg, wo wir sagen, okay, wo geht es mit dem deutschen Spitzensport hin? Weil wenn ich mir die Zahlen jetzt anschaue für die Olympischen Spiele, sind wir ja realistisch irgendwie zwischen Platz 9 und 12 im Medaillenspiegel, was natürlich nicht unser Anspruch ist. Und auch wenn ich mich über jede Qualifikation freue und da sehr viele tolle Leistungen kommen werden, haben wir halt tatsächlich ein strukturelles Problem, aber das fängt halt tatsächlich auch in der Sportförderung an.
Im Bundestag gibt es ja auch die sogenannte Aktuelle Stunde und da werden ja meistens dann immer aktuelle und präsente Themen besprochen. Am 24. April gab es ja ein wichtiges Thema, was besprochen wurde, und zwar eben die unzureichende Sportpolitik der Bundesrepublik oder der Bundesregierung. Du warst als Sprecher auch dabei und hast auch gesagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Du hast dann einen Systemwechsel angesprochen durch das Sportfördergesetz. Was ist da der Plan dahinter?
Die Grundidee ist, also derzeit liegt alles, was die sportfachliche Einschätzung angeht, liegt auf Seiten des Deutschen Olympischen Sportbunds im Sport. Alles, was das Thema Ausreichung der Mittel angeht, liegt auf Seiten des Bundes, im Bundesinnenministerium bzw. im Bundesverwaltungsamt. Das heißt, wir haben die beiden Sachen getrennt. Das Ziel soll sein, deswegen wollen wir eine dritte oder eine neue Instanz schaffen. Ist auch mal schwierig, weil man muss andere dafür streichen, auch andere kleine Akteure. Da ist, glaube ich, noch nicht genug Engagement dahinter, dass man wirklich auch andere Strukturen streicht. Aber dass man das zusammenführt. Das heißt, dass man die sportfachliche Expertise mit der Mittelausreichung zusammenbringt. Mit dem Ziel, dass man darüber auch über die Struktur grundsätzlich eine sportfachliche Steuerung schafft, dass man mehr Flexibilität schafft und Bürokratie beseitigt, um dann auch nach vorn zu schauen. Also wir haben uns das in den letzten Jahren auch in anderen Ländern angeschaut. Das kann man tatsächlich mit dem, wie es jetzt geplant ist, in welche Richtung es geht, schwer vergleichen. Aber die Systeme kann man auch schwer vergleichen, auch was das Ziel ist, weil wir uns ja auf weiterhin sehr viele Sportarten konzentrieren. Anders als zum Beispiel jetzt in Großbritannien, die sich nur auf sehr wenige konzentriert haben, haben uns das zum Beispiel bei Japan angeschaut, uns da auch mit den Akteuren getroffen. Die haben auch eine Sportagentur geschafft. Die ist auch nur teilweise vergleichbar, weil die auch den Breitensport in die Sportagentur zum Beispiel geschoben haben. Aber das ist das Grundziel damit und deswegen auch ein Systemwechsel, wo wir uns schon erhoffen, dass sich da grundlegend dadurch was im Bereich der Sportförderung ändert, auch in der Systematik. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie wir da einfach auch professioneller Strukturen schaffen damit.
Aber das ist ja schon gewissermaßen so ein Knockout, dem du der Sportförderung gerade so verleihst, so mit deinen Aussagen. Finde ich schon krass. Und dementsprechend würdest du dann auch unterschreiben, dass die deutsche Sportpolitik unzureichend ist?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist in den letzten 2,5 Jahren viel im Zuge von Diskussionsprozessen auch passiert. Klar, man ist immer ungeduldig und politische Prozesse dauern lange. Aber wir stehen ja an einem, es ist ja keine Entwicklung der letzten 2,5 Jahre, das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, wo man sich auch teilweise auch bürokratisch ein sich wirklich selbst lähmendes System geschaffen hat. Also was an bürokratischen Hürden da ist, an Dokumentationen notwendig ist, was an Flexibilität aus dem System rausgenommen wurde, weil man auch teilweise Mechanismen und Förderungen, die in anderen Bereichen da sind, auf den Sport bezogen hat, dann muss man halt sagen, dass man da einfach sehr, sehr viel oder sich einfach Chancen nimmt auch von einer Sportförderung. Es geht ja nicht darum, dass sein Geld einfach ausgereicht ist. Man braucht ja schon einen entsprechenden Druck auch, dass die Mittel dafür sorgen, dass auch nochmal Leistungen gesteigert werden. Aber so wie es halt derzeit ist, lähmt das einfach nur. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein und sagen, okay, da muss sich grundlegend was ändern. Und natürlich ist es auch nicht leicht, gerade weil wir noch nie sowas hatten, also auch noch nie ein Sportfördergesetz hatten. Das Ziel ist, dass jetzt eine Stiftung des öffentlichen Rechts werden soll, dass wir, eine Stiftung braucht ja auch ein Errichtungsgesetz, dass das im Zuge des Sportfördergesetzes kommt. Ansonsten haben wir bisher ja gesetzlich nicht verankert, dass der Bund für den Sport zuständig ist, auch wenn das unbestritten ist, dass man da auch nochmal einen Förderauftrag hat, dass man auch da ein klares Bekenntnis hat. Und deswegen ist das Gesetz auch sinnvoll, dass man erstmals das hat. Aber das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil man auch das mit keinem Land so 100% vergleichen kann. Auch da wir sehr dezentral trotzdem organisiert sind, auch eine relativ breite Landschaft an Akteuren im Spitzensport hat, ist das schwer vergleichbar mit anderen Ländern. Aber wir müssen da einen strukturellen Wandel nehmen. Und also im Gespräch auch von den vielen Akteuren, wo auch viele wirklich großartig sind im Spitzensport, bestätigen das eigentlich fast alle, dass wir ein systematisches Problem im Spitzensport haben.
Okay, aber jetzt hast du ja zu Beginn der Frage oder zu Beginn dieses Themenabschnitts ja auch das IAT und das FES angesprochen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, erstens wissen voll viele gar nicht, dass es das gibt und was es überhaupt bedeutet. Und zweitens hat es ja eine brutal wichtige Rolle in der Forschung und Weiterentwicklung des Sports. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
Sehr, sehr gerne. Also das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften sitzt in Leipzig, hat auch eine lange Tradition und macht alles, was so diese trainingswissenschaftliche Begleitung angeht. Das heißt, alles, was Daten zum Beispiel angeht, oder läuft sehr, sehr viel über das IAT, auch Begleitung bis hin zu den Wettkämpfen, aber auch das alles, was trainingswissenschaftlich möglich ist. Also da gibt es Platten, wo dann nochmal gemessen wird, wo drüber gesprintet wird und da schaut man, was man nochmal rausholen kann, was auch zwischen Platz 4 und Platz 3 den Unterschied machen kann oder zwischen Platz 2 und Platz 1. Oder wird dann halt sich nochmal angeschaut, wenn man sich dreht und springt, wo man was rausholen kann oder bei Würfen zum Beispiel, das halt auch wirklich wissenschaftlich am Computer nochmal ausgewertet. Und das Institut für Materialwissenschaften ist halt auch ein absoluter Faktor, wenn man sich anschaut, in welchen Sportarten auch Geräte entwickelt werden, wo wir halt auch nochmal da im Wettbewerb stehen, beispielsweise beim Bahnradsport oder im Bereich Kanu oder ich glaube auch Bindungen im Skispringen oder genau, Bob und Rodeln natürlich ganz extrem, was einfach eine tolle Arbeit ist, die Institute leisten, aber halt auch weiterständige Wettbewerb sind. Deswegen sind das beides zwei extrem wichtige Faktoren. Und da hoffe ich auch, dass wir da auch ja genau die Stellung weiter behalten innerhalb des Sportsystems für die beiden Institute, dass sie auch weiter gute Arbeit leisten können.
Jetzt sind wir ja ein Podcast für Randsportarten, deswegen interessiert uns natürlich besonders die Finanzierung von den Sportarten. Oft ist es ja so, dass das Stichwort Finanzierung fällt. Das sehen wir sehr oft. Das merken wir auch, wenn wir mit Sportlern sprechen, dass viele einfach finanzielle Probleme haben, ihren Sport auszuüben. Und eigentlich sollte es bei den Leuten oder bei den Sportlern ja eher darum gehen, dass sie sich voll auf den Sport fokussieren können. Oft brauchen sie aber noch Nebenjobs und müssen sonst noch irgendwas machen. Es hat mal ein Kunstradfahrer, hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, ich habe wirklich so viel Energie für den Sport, ich mag ihn so sehr, aber es ist für mich ein schlecht bezahlter Nebenjob. Und das, ja, das merken wir einfach sehr, sehr oft, wenn wir mit Sportlern sprechen, dass ja oft nicht nur der sportliche Kampfgeist da sein sollte, sondern auch gewisse Sponsoren, um überhaupt irgendwas zu schaffen. Hast du das Gefühl, dass Randsportarten unter den Tisch fallen, wenn es um Sportförderung geht?
Also, wenn ich jetzt mich zwischen Ja und Nein entscheiden müsste, dann würde ich sagen Nein, weil es grundsätzlich auch Förderungen gibt. Aber natürlich habe ich auch große Sympathien dafür, dass auch Randsportarten stärker in den Fokus kommen. Also, das fängt ja an von Übertragung von den Sportarten, auch dass entsprechend die Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Ein gutes Beispiel finde ich da zum Beispiel die Finals als Konzept. Das heißt, dass also viele der Sportarten, die da ihre deutschen Meisterschaften austragen, die würden sonst niemals im Rahmen der deutschen Meisterschaften bei ARD oder ZDF übertragen. Das ist zum Beispiel da ein gutes Beispiel oder auch die Streaming-Dienste, die das sichtbarer machen. weil am Ende kann ich ja auch nur mit Übersichtbarkeit auch die Wertbildung oder wertbildende Faktoren verbessern, auch drumherum. Da geht es natürlich auch um das Thema Rahmenbedingungen für Sportsponsoring. Da haben wir auch ein paar aktuelle Fragen, die nicht ganz leicht sind. Dann klar, auch die Förderung nicht olympischer Verbände, das ist definitiv ein Thema, wobei man immer noch leider im Hinterkopf behalten muss, dass der Gesamtkuchen, den wir zu verteilen haben, natürlich auch nicht unendlich groß ist und das auch begrenzt ist. Und dann genau haben wir ja natürlich auch für einzelne Sportarten, es gibt ein paar zum Beispiel Plätze bei Bundeswehr oder anderen Partnern, aber das ist natürlich auch der starke Fokus auf den olympischen Disziplinen. Ja, auch wenn ich große Sympathien für viele Sportarten habe, ist es halt auch immer ein Spannungsfeld, welche Sportarten man da auch wählt, weil das Feld natürlich sehr, sehr groß ist, natürlich auch sehr viele extrem spektakuläre Sportarten, aber hoffe da auch, dass die Sportarten auch selbst von sich aus wachsen, wo das Interesse steigt und dann natürlich auch damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch ja, man von der Sportart leben kann und die Leidenschaft und Begeisterung nicht nur aus Leidenschaft und Begeisterung macht, sondern halt auch was dafür erhält.
Es ist ja auch trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland halt in vielen Disziplinen auch schlichtweg den Anschluss an die Weltspitze verloren hat oder auch zu verlieren droht, was man jetzt zum Beispiel auch bei der letzten Leichtathletik-WM gut gesehen hat. Jetzt hast du vorhin auch schon oft angesprochen, ja, so kann es jetzt nicht bleiben, wir müssen da was verändern. Wie kann man denn überhaupt die teils fehlenden oder auch falschen Förderungen des Leistungssports überhaupt wieder hinbiegen?
Also ich glaube, also unsere Aufgabe als Politik ist ja, die Rahmenbedingungen zu setzen, was das Thema Förderung angeht. Und wir sind leider auch mit Abstand der absolut größte Förderer des Spitzensports, weil wir ehrlicherweise auch nicht die Rahmenbedingungen so setzen, dass es attraktiv ist für Verbände und andere auch nochmal Sponsoren dazu zu nehmen, die auch ein Systemsponsoren dabei haben, was ja auch ein großer Gewinn sein kann. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Das heißt, wir müssen die Förderung auf einfache und klare Füße stellen, was ich vorhin erzählt habe, wo die Idee ist, eine Institution zu schaffen, wobei das sportfachliche Steuerung und die Ausreichung der Mittel zusammenkommen, dass das auch effizienter ist. Das muss einerseits auch damit mehr Geld im Sport ankommen kann, muss es effizienter sein. Das ist auch weniger versandet in der Bürokratie, aber auch die komplette Digitalisierung der Antragsverfahren und so weiter auch da notwendig ist. Es ist notwendig, was mit der Reform 2014, 15 schon passiert ist, dass es teilweise Potenzialanalyse orientiert, also auf Grundlage sogenannten POTAS-Systems erfolgt. Das heißt, eine Säule ist sind dabei die Erfolge. Die zweite Säule ist das alles, was Potenzial angeht. Das dritte ist eine Struktursäule, die aber wahrscheinlich aufgehen soll, teilweise in Fördervoraussetzungen teilweise auch gestrichen wird, weil es eine sehr bürokratische Säule ist. Aber dass man da auch das Thema Potenzial und Leistungsorientierung bei der Förderung dabei hat, um auch da die Anreize zu setzen, auch Möglichkeiten gibt, indem man auf der einen Seite Flexibilität schafft, durch Ausnahmen von der Bundeshaushaltsordnung, aber auf der anderen Seite, indem man halt auch wieder im Zweifel, wenn es nicht läuft, dort die Zügel stärker anziehen kann, auch eine steuernde Wirkung hat und dann natürlich mit Rahmenbedingungen von Trainerausbildung, Trainerbezahlung geht bis in den Breitensport natürlich oder diese Schnittstelle Breitensport, Leistungssport, wo wir Potenziale haben, wo wir auch unbedingt rangehen müssen und geht dann ja bis dahin, dass wir halt auch natürlich die Verbände oder den einzelnen Verband jeweils in der Verantwortung sehen. Die kennen ihre Sportart am besten, die müssen auch entsprechende, und die meisten haben das auch sehr gut, Konzepte für erfolgreichen Spitzensport. Und dann hoffe ich, dass wir auch in vielen Sportarten, wo wir jetzt derzeit hinterherlaufen, springen oder werfen, dann auch wieder rankommen und da auch wieder Erfolge sammeln. Aber das, ja. Ist schon schade, dass man dann doch das Gefühl hat, dass in vielen Sportarten, wo wir auch sehr viele Medaillen schon geholt haben, dann doch derzeit relativ weit weg von der Weltspitze sind. Also nicht nur von der Platzierung, sondern teilweise auch von den konkreten Ergebnissen.
Aber wie schwer oder beziehungsweise wie bürokratisch ist es denn wirklich bei deiner Arbeit, wenn du probierst, jetzt vom Bundeshaushalt Geld für den Sport frei zu machen? Und wie gehst du da eigentlich genau vor? Kannst du uns da mal noch einen Einblick geben?
Also grundsätzlich, es gibt so ein reguläres Haushaltsverfahren. Das heißt, die Ministerien melden erstmal an, was sie grundsätzlich für die einzelnen Bereiche haben wollen. Dann gibt es eine Absprache mit auch im Bundeskabinett, wo am Ende sich meist auch oder dann klar ist, okay, so und so viel Geld gibt es fürs Innenministerium. Dann wird der Haushaltsplan veröffentlicht. Also das ist ganz vereinfacht gesagt, dann kommt er zur ersten Lesung ins Plenum. Dann beginnt das parlamentarische Verfahren. Das heißt, dann nimmt dann auch der Haushaltsausschuss Änderungen vor und dann kommt es irgendwann nochmal zur sogenannten Bereinigungssitzung. Da wird nochmal alles, was übrig geblieben ist, wenn falls noch was übrig geblieben ist, verteilt an Geld. Und dann wird in der zweiten, dritten Lesung der Haushalt verabschiedet. Unsere wichtigste Zeit ist zwischen erster und zweiter, zwischen der Lesung des Haushalts. Das ist immer so also optimal, wenn die erste Lesung vor der Sommerpause ist, dann so ein halbes Jahr. Und dann sprechen wir mit unseren zuständigen Haushältern darum, welche Veränderungen wir vornehmen würden. Am besten mit Einsparvorschlägen in anderen Bereichen. Und dann werben wir natürlich für konkrete Projekte, begründen, warum die wichtig sind, was auch die Rahmenbedingungen verändern kann. Und im besten Fall kommen dann Verbesserungen raus. Man muss sagen, dass im letzten Jahr, also für den Haushalt dieses Jahres, den wir auch erst Anfang des Jahres verabschiedet haben, der Entwurf überhaupt nicht gut war. Da der Spurt nicht gut wegkam in dem ersten Entwurf, dann über das parlamentarische Verfahren, wir relativ viel reinbekommen haben, also gerade bei IAT und FES, dass da die zusätzlichen Mittel der letzten Jahre auch in diesem Jahr weiter dabei waren, weil die leider nicht verstetigt waren. Dass ein paar Sonderprojekte reingekommen sind, zum Beispiel die Förderung bei der WM Rhythmus-Sportgymnastik oder für die Reit-WM, aber auch einige Sachen nachgebessert wurden, was das Thema zum Beispiel Entsendungskosten Olympia angeht, auch zusätzliche Qualifikationswettkämpfe, was noch nicht so gestimmt hat. Bei Athleten Deutschland war was nicht verstetigt in der Förderung. Und da hoffe ich diesmal auf einen Entwurf, wo es weniger erstmal zu korrigieren gibt. Aber wir sind dann ja stetig und jeden Tag unterwegs, um bei den Haushältern dafür zu werben, auch für die Sportprojekte und hoffen, dass dann viel dabei rauskommt. In den letzten Jahren war ich dann im parlamentarischen Verfahren relativ zufrieden, aber das ist ja kann man nie sagen, was dann auch gelingt, auch wie viel Geld natürlich zur Verfügung steht. Da ist dann entscheidend auch die Herbstschätzung, die Steuerschätzung für das nächste Jahr. Und da hängt natürlich viel davon ab, wie auch wirtschaftlich das Land dasteht, wie was dann die Steuerschätzung sagt. Und je besser die ist, desto mehr gibt es natürlich Gesamt zu verteilen und desto mehr oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch vom Sport ein bisschen was abbekommen.
Jetzt werden ja jeden Tag sehr wichtige Themen in der ganzen Politik angesprochen. Politische Grundfragen, Wirtschaft, Migration, Außenpolitik etc. Wie wichtig ist denn da deiner Meinung nach das Thema Sport in der Politik wirklich? Also welchen Stellenwert nimmt der Sport ein?
Ein deutlich zu klein, also er könnte deutlich größer sein, auch von der Wirkung her. Wobei ich das nicht nur mal festmachen würde daran, dass zu wenig drüber diskutiert wird, sondern dass er halt einfach mitgedacht wird. Also mich hat das nochmal extrem nachdenklich gemacht im Zuge der Pandemie. Also ich habe auch selbst gegen Freistaat Sachsen geklagt, gegen die sportbezogenen Regelungen nach 1,5 Jahren, weil es halt schwierig ist, wenn man sieht, welche Auswirkungen auch mangelnde Bewegung, mangelnde Sport hat. Und dann im Vergleich zu anderen Bereichen einfach die Sportstätten weiter geschlossen waren, auch nach 1,5 Jahren, obwohl man hätte auch die Lösung gehabt, dass man halt entsprechend, ja, man hätte ja Bedingungen stellen können, aber wo auch teilweise Länder, also Sachsen war dann das Land, das am längsten das mit geschlossen hatte, obwohl in allen umliegenden Bundesländern war es möglich, was auch völlig absurd war. Und das hat halt gezeigt mir auch, dass eben wir in ganz vielen Bereichen oder ganz oft, wenn Kapazitäten von Sporthallen benutzt werden, ist es halt sehr, sehr einfach, die Sporthallen zu nutzen. Dass man, glaube ich, oder bei diesen auch Bewegungsgipfeln jetzt oder bei anderen Veranstaltungen werden immer große Statements für den Sport gehalten, aber wir müssen uns halt auch manchmal ehrlich machen, dass wir halt auch gerade dann, auch wenn es mal unangenehm ist, wenn man mal eine Abwägung auch mit anderen Risiken vornehmen muss, wie in der Pandemie, dass wir dann halt den Sport auch entsprechend schützen. Und dann auch da für den Sport kämpfen. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit nicht ausreichend auch gemacht. Und ich glaube, da ist es wichtig, das immer wieder mal sich zu sagen und auch zu zeigen, welche Bedeutung da der Sport in den verschiedenen Bereichen und gerade auch im Bereich Migration, Integration erreicht der Sport ein unfassbar wertvoller Faktor, auch wenn er jetzt vielleicht da nicht jetzt das Diskussionsthema Nummer eins ist in der großen Politik.
Aber Sport und Politik, das ist ja oft auch ein Thema, das ziemlich, ziemlich kontrovers diskutiert wird. Also nehmen wir mal irgendwie, ja, China, Katar, Saudi-Arabien. Also sehr oft ist es ja auch so, dass den Ländern gesagt wird, okay, die betreiben Sportswashing, das heißt, sie benutzen ein, die Politik benutzt auch den Sport, um sich auch einfach gut darstellen zu lassen. Wie stehst du denn zu der ganzen Thematik? Und würdest du sagen, Sport und Politik muss man zwingend immer trennen?
Trennen nicht, aber man muss aufpassen, dass man mit Politik auch nicht alles vorgibt. Also der Sport ist selbst organisiert, hat selbst Entscheidungen, also gerade auch grundsätzlich eine WM-Vergabe, andere Sachen. Da ist der Sport im besten Fall frei. Da sollte auch Politik jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt das da und dahin vergeben. Wo Politik aber, oder nur weil der Sport aber überpolitisch ist, er nicht unpolitisch, wo es natürlich auch um viele, viele Werte geht. Also da habe ich genauso die Probleme. Also ich finde es krass, wie ruhig alle Leute sind jetzt derzeit, wenn die WM-Vergabe im Fußball zum Beispiel an Saudi-Arabien ansteht. Und jetzt ist es eben noch nicht zu spät, auch wenn das nur auf dieses Szenario hinausläuft. Habe dann ein sehr, sehr großes Problem, weil natürlich das Thema Sportswashing ist ein politisches Instrument, was sehr, sehr stark eingesetzt wurde, natürlich auch oder wird, was natürlich auch eine große Tradition leider hat. Oder gerade wenn man sich an 1936 denkt, wo wir, glaube ich, auch, ja, was man sich immer mal wieder bewusst machen muss, wie lange auch das Sportswashing betrieben wurde, muss immer, ja, man muss da auch den Finger in die Wunde legen. Aber oft liegt halt das Problem auch bei der Vergabe, bei Vergabekriterien, und man muss sich halt auch die Strukturen weltweit anschauen. Und gerade, wenn man sich dann die FIFA anschaut, ist es immer schwierig zu sehen oder schwierig nachzuvollziehen, aber am Ende ist halt die FIFA-Vollversammlung, die inzwischen entscheidet. Und da ist halt One State, One Vote. Und wenn man sich die Strukturen in den Verbänden anschaut, dann ist halt die Mehrheit leider eine andere teilweise. Und dann muss man halt schauen, dass man auch in den Gesprächen darauf hinwirkt, was uns auch oder deutlich macht, was uns wichtig ist. Aber ja, muss dann immer, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Genauso, was ich habe vorhin angesprochen, die Olympischen Jugendspiele im Senegal. Wenn man sich da die Menschenrechtssituation anschaut, in vielen Bereichen ist sie gut, aber es gibt halt auch Bereiche, wo es wirklich schwierig ist. Also gerade wenn ich mir das Thema Homosexualität anschaue, dann wird es auch schwierig. Aber ich glaube halt trotzdem, dass ein Sportevent auch eine Chance sein kann, auch Werte oder mit Werten in Land zu reisen und zu zeigen, wie großartig das sein kann, das Land auch sich weiter öffnet, auch in dem Wissen, dass es oft schief ging. Also gerade wenn ich mir die Olympischen Spiele jeweils in China anschaue, hat das natürlich überhaupt gar nichts gebracht. Wenn ich mir Katar anschaue, muss man ehrlicherweise sagen, dass sich tatsächlich einiges in der Situation vor Ort schon verbessert hat. Auch wenn ich es nach wie vor alles kritisch sehe, aber ja, vor allem bei der Vergabe angefangen. Aber ja, also eine Schwarz und Weiß gibt es da leider nicht, weil man muss natürlich auch vorsichtig sein zu sagen, es kann jetzt nur noch in lupenreinen Demokratien stattfinden. Dann weiß ich nicht, ob der Sport dann auch seine volle Kraft entfaltet, beziehungsweise ob das der Grundidee des Sports auch dann so gerecht wird.
Ich würde gerne noch ein wichtiges, meiner Meinung nach sportpolitisches Thema ansprechen, und das ist die Nachhaltigkeit im Sport. Da haben wir jetzt wenig drüber geredet, aber der organisierte Sport, der belastet das Klima ja auch immens. Also gerade auch unsere Ressourcen, die wir haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Big Player Fußball nehmen, und da sieht man ja schon, dass es gewissermaßen ein relevantes Thema mittlerweile ist. Ist es aber auch ein relevantes Thema, was in der Sportpolitik angekommen ist?
Das definitiv, aber es gibt ja auch verschiedenste Auswirkungen, wenn wir uns das Thema liegt auf europäischer Ebene Kunstrasenplätze anschauen, wenn wir uns das Thema Mobilität im Zuge von Sportgroßveranstaltungen anschauen, wenn ich gerade die Deutsche Bahn als Hauptpartner der Handball-EM gerade in dem Zeitpunkt streikt, oder bei der Rodel-WM, wo sie eigentlich die Fans alle mit der Bahn zur Bahn fahren sollten. Aber spielt da eine große Rolle, spielt auch im Zuge der Fußball-EM jetzt eine große Rolle, aber bei Sportgroßveranstaltungen gelingt das natürlich am stärksten da, wo wir auch eine Sportgroßveranstaltung bei uns haben. Haben wir uns das natürlich das auch schon angeschaut im Zuge generell das Thema Sportsystem, aber sehr oft mit Reisetätigkeiten verbunden. Wir haben uns auch schon mal angeschaut, bei gerade in der Bundesliga, bei den Vereinen, die da unterschiedlich weit sind, angefangen von Photovoltaik auf dem Dach bis hin zu Abfallkonzepten, gibt es da ja sehr, sehr viele Anhaltspunkte. Genau, muss halt anschauen, muss halt, glaube ich, dann eine gute Waage finden, aus dass man da einen großen Stellenwert dem entgegenbringt, auch schaut, was möglich ist, aber auch aufpassen, dass man halt nicht über jetzt, wenn ja manche Sachen diskutieren, mit Kompensationen, Zahlungen oder auf das Ticket drauf, dass man halt den Zugang auch sozial nicht erschwert für einige Gruppen, die halt weniger Geld zur Verfügung haben, weil das ist auch dann ein manchmal schmaler Grat, aber das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch in dem Zuge sehr vielfältig.
Nancy Faeser hat ja letztes Jahr gesagt, und ich zitiere, wir wollen Vorbild für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Menschenrechte sein. Jetzt gab es letztes Jahr in Deutschland die Special Olympics, die ausgetragen wurden. Dieses Jahr findet die Fußball-EM im eigenen Land statt. Glaubst du, Deutschland schafft es, diese Vorbildrolle einzunehmen?
In weiten Teilen ja, aber wir haben noch Potenziale. Also wir hatten jetzt auch den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung jetzt zum Beispiel am Mittwoch zu Gast bei der Anhörung im Sportausschuss zum Thema EM-Vorbereitung, im DFB-Präsident, der Staatsministerin für Kultur und von jemand von der UEFA und so weiter. Und man wird nicht in allen Bereichen gerecht. Bei einigen Sachen gelingt es uns ganz gut. Also wir haben zum Beispiel auch Mittel verstetigt oder dass auch Mittel möglich sind für die weitere Arbeit von Special Olympics Deutschland. Wir haben da eine größere Aufmerksamkeit auch durch die Weltspiele. Das war ja auch ein Riesenfest, das war wirklich großartig, die Wochen in Berlin zu erleben. Wir haben die Situation zum Beispiel jetzt bei der EM, dass nicht alle Stadien genug Rollstuhlplätze vorhalten, auch beziehungsweise die Hoffnung oder die Forderung sein muss, dass eben auch das in die kommenden Bundesliga-Saisons mit übertragen werden und nicht danach einfach die Plätze wieder anders besetzt werden oder ein Teil der Plätze, dann dass natürlich genau Zugangsbarrieren abgebaut werden, und da haben wir noch viel Potenzial, aber ich glaube schon, dass wir da mit einer guten Rolle vorangehen, und man muss ja auch sehen, Sportveranstaltungen sind wirklich ein Riesenträger, auch von Barrierefreiheit zum Beispiel. Also haben uns die Vertreter von Tokio, von der Stadt erzählt, dass die es niemals geschafft hätten, in so kurzer Zeit Bahnhöfe in so einer Breite barrierefrei zu gestalten, wenn nicht die Olympischen Spiele und Paralympics nach Tokio gekommen wären, und deswegen sind Sportgroßveranstaltungen auch immer ein oder müssen wir auch immer sehen als Treiber auch für diese Fragen, ob das Nachhaltigkeitsfragen sind oder ob das Thema auch das Thema Barrierefreiheit ist, weil da können wir halt auch wirklich bei uns selbst was bewegen, mit gutem Beispiel vorangehen, und deswegen stimme ich der Aussage von meiner Innenministerin auch zu, dass wir da, glaube ich, schon ganz gut vorangehen. Aber natürlich auch noch weiter vorangehen sollten, auch was Werbung angeht. Und wenn man sich anschaut, die Quote an Menschen mit Behinderungen ist schon gering, also bei körperlichen Behinderungen ist schon gering, die auch in Sportvereinen sind. Bei geistigen und mehrfachen Behinderungen ist sie noch geringer. Und das ist auch ein Riesenfaktor, den wir uns anschauen sollten, wie wir da auch mehr ins Sporttreiben bekommen. Da helfen Sportgroßveranstaltungen, aber ist leider auch nicht alles, und da müssen wir auch schauen, wie wir da mehr einen anderen Drive reinbekommen, und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung.
Jetzt haben wir abschließend noch eine Frage, wo du vielleicht so ein paar Insights liefern kannst. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass wir in naher Zukunft wieder Olympische Spiele im eigenen Land sehen, und vor allem, welche Rolle spielt dabei die Politik?
Also die Politik spielt die Rolle, dass sie unterstützt, wenn der DOSB sagt, jetzt geht's los. Es gibt alle relevanten Fraktionen stehen dem grundsätzlich positiv gegenüber, haben das auch schon mal erläutert. Das heißt, da wird es auch nochmal in den nächsten Monaten eine Bekräftigung dieses Engagements geben, gerade weil wir die Fußball-EM vor der Tür haben oder bei uns haben und auch die Olympischen Spiele und Paralympics vor der Tür haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass nochmal eine Dynamik hoffentlich entfacht werden wird, eine neue Bewerbung zu machen. Die Chancen stehen natürlich jetzt nicht optimal, muss man auch sagen, also weder von unserem Stand derzeit in der weltweiten Sportpolitik noch ist natürlich ein einfaches Feld, weil einfach sehr, sehr viele sich um Olympische Spiele beworben haben, also in dem Dialogprozess vom IOC schon sind. Aber wir sollten das unbedingt möglichst schnell machen, so weit bringen, dass wir in den Dialogprozess eintreten, weil nur so haben wir überhaupt eine Chance, dazu zu kommen. Das wird es eh meistens nicht bei den ersten Spielen, also 36 wäre eh schwierig. Man hat ja seitens des DOSB sich auch erstmal für, auf Sommerspiele festgelegt. Da bin ich mir auch nicht 100% sicher, ob das die beste Idee ist, weil Winterspiele wären deutlich wahrscheinlicher. Aber genau, grundsätzlich gibt es eine Chance, wenn wir jetzt in den Dialogprozess irgendwie noch dieses Jahr oder jetzt nur nächstes Jahr eintreten, dass man dann vielleicht Richtung 2040 eine Chance hätte.
Ja, lieber Philipp, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Also ich finde, das hat sich so ein bisschen auch angefühlt wie so eine kleine Lehrstunde im Bereich Sportpolitik. Es war total spannend, da Insights zu bekommen. Und das ist wirklich was, was man nicht jeden Tag hat, diese Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der da auch wirklich so gewissermaßen am Hebel sitzt. Und man merkt auf jeden Fall, dass du da echt für brennst und dass das dein Thema ist. Und ich würde sagen, make Sport Deutschland great again. Also das wäre echt cool, wenn sich da jetzt in den nächsten Jahren auch weiterhin was tut und auch schön zu sehen, dass so viele Sportveranstaltungen auch nach Deutschland kommen werden in den nächsten Jahren. Und wir werden es gespannt verfolgen, was sich da tun wird. Auf jeden Fall mal vielen lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und hier so ausführlich über deinen Bereich der Sportpolitik mit uns geredet hast. Natürlich möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und Philipp, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Also Sport für mich ist für mich nicht nur die Begeisterung, sondern der Schlüssel für viele positive Effekte, die eben der Sport bewegen kann, von Integration, Inklusion bis hin zum Wirtschaftsfaktor. Und deswegen gilt es, den Sport in alle Bereiche stärker zu tragen, um dann mit dem Sport dafür zu sorgen, dass es unserer Gesellschaft insgesamt besser geht.